Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. Wir stellen heute zwei Debüts im Büchermarkt vor. Sie haben gemeinsam, dass sie Liebesgeschichten erzählen, auf die die sozialen Verhältnisse entscheidenden Einfluss haben. Im Roman des nigerianischen Autors Abubakar Adam Ibrahim verlieben sich eine ältere Frau und ein jüngerer Mann ineinander. Im islamisch geprägten Norden Nigerias wird das nicht gern gesehen. Wo wir stolpern und wo wir fallen, heißt das Buch, das wir gleich vorstellen. Und im Debüt der französischen Autorin Marion Messina hat die Liebe unter der Last der gesellschaftlichen Verhältnisse gleich gar keine Chance. Marion Messina, 1990 in Grenoble geboren, hat Politik und Agrarwissenschaften studiert. Sie arbeitet als freie Journalistin. In ihrem Debütroman Fehlstart geht es um den Abschied von den Jugendträumen. Kein ungewöhnliches Thema für ein erstes Buch, aber die Reaktionen waren ungewöhnlich. Marion Messina wurde von der französischen Kritik prompt als Houellebecqs Erbin bezeichnet. Mit so einem Etikett lässt sich natürlich prima werben. Und das tut der Hansa Verlag auch, der den Roman jetzt auf Deutsch herausgebracht hat. Christoph Formweg hat Fehlstart von Marion Messina gelesen und geprüft, wie weit der Houellebecq-Vergleich reicht.
Wenn die Verlagswerbung Vergleiche mit dem in die Jahre gekommenen Skandalautor Michel Houellebecq bemüht, darf man sich normalerweise auf Fundamentalfrust und drastische Sexszenen einstellen. Doch Marion Messina verfügt zum Glück über eine viel stärkere ironische Ader als Houellebecq. Liebesakte beschreibt sie nicht bis ins obszöne Detail. Viel lieber belustigt sie sich über männliche Erwartungshaltungen, die von der Pornoindustrie diktiert sind. Ihre Protagonistin Aurélie stammt aus einem Arbeiterhaushalt in Grenoble und bändelt nach dem Abitur an der Uni mit dem Kolumbianer Alejandro an. Auch bei ihm liefert das Internet die Masturbationsvorlagen. Doch in der horizontalen Praxis entpuppt er sich als weit sensibler als Aurélies italienischer Ex.
Ihre Beziehung war sanft und zärtlich. Weder ein One-Night-Stand noch eine Sexfreundschaft, wie sie gerade in Mode war. Sie respektierte seine Neurose gegen die Paarbeziehung nicht ohne Stolz. Sie konnte ihn akzeptieren, wie er war. Sie war keine vereinnahmende, eifersüchtige und neurotische Frau wie Diana, seine kolumbianische Ex, gegen die sie eine maßlose Abneigung hegte.
Und doch verliert sich Aurélie in dieser Liebe. Auch deshalb, weil sich das Jurastudium an der heimischen Universität, auf das sie sich als Aufsteigerin so gefreut hat, als einfach nur dröge entpuppt. Mit wunderbar kernigen Sätzen sexualisiert Marion Messina den Unifrust.
Nach den 2 Stunden dieser ersten Vorlesung hatte sich Aurélie wie ein frisch defloriertes Mädchen gefühlt. Sie konnte es nicht fassen, dass etwas so lange Erträumtes so fade, unnütz und endlos sein konnte.
Alejandro bedeutet für Aurélie nicht nur das Ende der Einsamkeit, sondern auch das kulturell Andere, das bisher Unbekannte. Sie lernt ihn während eines universitären Putzjobs kennen, mit dem sie ihr 300-Euro-Stipendium aufbessert. Zur humorvollen Schonungslosigkeit, mit der Marion Messina den erotischen Alltag des französisch-kolumbianischen Paars beschreibt, kommt ihr soziologischer Scharfblick. Ihre lakonisch-drastischen Porträts in allen Lebenslagen haben es in sich. So auch, als sie ihre Vorgesetzte beim Unijob auf die Schippe nimmt.
Immer wieder verfiel sie in ihre normale Stimme, irgendwo zwischen Marktweib und nordafrikanischer Arletty, wenn sie die Angestellten daran erinnerte, was für ein Privileg es war, zum Start in einen jeden Tag die Schamhaare in den Waschbecken der Studentenzimmer einzusammeln. Sie platzte fast vor Stolz und Wichtigkeit in dieser Rolle, die ihr zum ersten Mal im Leben Verantwortung übertrug. Sie hatte eine maßlose Leidenschaft für Predigten über Arbeitsmoral, Initiative und Engagement bei der Arbeit, als ermesse sich die Größe eines Individuums an seiner Fähigkeit, jede mit 7,70 Euro pro Stunde entlohnte Aufgabe ernst zu nehmen.
Fehlstart heißt Marion Messinas turbulent schräger Entwicklungsroman. Nach der großen Ernüchterung im Universitätsalltag folgt die in der Liebe. Die 18-jährige Aurélie muss Alejandro nach Lyon ziehen lassen. Denn er fordert dann doch seine ganze Freiheit ein, um ein großer Schriftsteller werden zu können. Oder wenigstens ein erfolgreicher Lover. Mit Süßigkeiten Missbrauch versucht die Verlassene wieder in die Spur zu kommen, bis sie den ganzen Trotz der Provinzlerin aktiviert und die Heimat verlässt. Wie eine Heldin aus einem Balzac-Roman will sie Paris erobern, die Metropole. Der detailreich beschriebene Realitätsschock ist allerdings gewaltig. Sie heuert als ambulante Empfangshostess im Mindestlohnsektor an. Ihre Nächte verbringt sie in einer Jugendherberge und steht um 6 Uhr morgens geschminkt und geschniegelt auf Abruf bereit. Szenen aus dem morgendlichen Nahverkehr wechseln ab mit den Lebensgeschichten ihrer Kurzzeitkolleginnen, so einer Tamilin, für die das alltägliche Hamsterrad immer noch leichter zu ertragen ist als eine demütigende Rückkehr nach Madagaskar. Paris erscheint als seelenlose Monsterstadt. Die Werte, die Aurélies Eltern vorgelebt haben, sind seit langem außer Betrieb.
Es gab keine alten Jungfern oder Junggesellen mehr. Weil das Familienleben keine obligatorische Lebensphase mehr war, sondern eine freie Wahl, wie die der Frühstücksflocken, des Haustiers, des Sofas, des Kühlschranks und bald der Haarfarbe eines im Labor gezeugten und personalisierten, in den Uterus der echten oder einer Leihmutter verpflanzten Babys. Es gab nur Bürger, die frei waren, sich zu amüsieren und ihre Einsamkeit zu wählen, die sich für Herren über ihr Leben hielten, das in Wirklichkeit vom Fahrplan des Vorortzugs diktiert wurde.
Da spürt man ihn dann doch, Houellebecqs mitleidlosen Blick, mit dem er in seinem Debütroman »Ausweitung der Kampfzone« die Misere im Ingenieursalltag beschrieb. Für Marion Messinas Protagonistin gibt es nach einem halben Jahr immerhin wieder einen festen Partner. Den doppelt so alten, gut situierten Franck. Nach einer Probezeit lädt er sie ein, bei ihm zu wohnen. Eine Hand wäscht die andere. Franck ist nicht länger einsam, Aurélie hat endlich wieder ein Dach über dem Kopf. Doch weil sie sich nichts vormacht, ihn als respektvollen Bettgefährten zwar schätzt, aber nicht liebt, fühlt sie sich in der teuren Wohnung bald wie eine Prostituierte. Wenn sich Aurélie und Alejandro schließlich in Paris zufällig über den Weg laufen, dann natürlich auch, um mit der leidigen Lesererwartung auf ein Happy End zu spielen. War der Fehlstart vielleicht doch keiner? Auch die beiden Versöhnten hoffen darauf. Doch gibt es, wie schon in Grenoble, bald wieder Streit.
Es nervte ihn, dass er immer nur Landsleute traf. Er fürchtete immer, ein Außenseiter unter den Franzosen zu bleiben, die ihn immer nur der Kolumbianer nennen würden, ohne seine Herkunft je zu vergessen. Aurélie versuchte ihm immer wieder klarzumachen, was für ein Glück er hatte, dass er auf seine Landsleute zählen konnte. Sie hatte in Paris unter 12 Millionen Landsleuten nur einen einzigen Freund gefunden. Ihre Assimilationsversuche in der Pariser Gesellschaft waren jämmerlich gescheitert.
In der Provinz gescheitert, in Paris gescheitert. Was gibt es da für eine junge 20-Jährige wie Aurélie noch für Alternativen? Das Finale sei hier natürlich nicht verraten. In jedem Fall, die Wucht des Romans Fehlstart liegt in dem Verlangen der jungen Heldin, die französische Gegenwart zu verstehen. In der Perspektive der Aufsteigerin von ganz unten, aus dem kleinbürgerlichen, provinziellen Arbeitermilieu, liegt die Stärke des Buchs. Marion Messina besticht durch überraschende Beobachtungen und ungewohnte Biografien, bis hin zu ihren liebevoll gnadenlosen Elternporträts. Hier schreibt eine Autorin, die auf die immer ungemütlicheren französischen Alltagsrealitäten mit tabulosem Witz und verbaler Schlagkraft reagiert.
Das sagt Christoph Formweg über Marion Messina und ihren Debütroman Fehlstart. Claudia Steinitz hat ihn aus dem Französischen übersetzt. Er ist im Hansa Verlag erschienen. Im Jahr 2016 ging der nigerianische Literaturpreis an den Autor Abubakar Adam Ibrahim. Das war eine ziemliche Überraschung, denn dieser Preis ist mit der stolzen Summe von $100.000 dotiert und somit der bedeutendste Preis des Landes. Und Abubakar Adam Ibrahim wurde damit für seinen Debütroman ausgezeichnet. 2 Jahre zuvor hatte ihn bereits das renommierte Hay Festival auf die Liste der vielversprechendsten afrikanischen Autoren unter 40 Jahren gewählt. Abubakar Adam Ibrahim wurde 1979 in Jos im Norden Nigerias geboren. Heute lebt er in der Hauptstadt Abuja. Er arbeitet als Journalist bei der Tageszeitung Daily Trust und eben als Schriftsteller. Sein Debütroman, der in Afrika für so viel Aufsehen gesorgt hat, liegt nun in deutscher Übersetzung vor. Unter dem Titel »Wo wir stolpern und wo wir fallen«. Katrin Hielgruber hat das Buch gelesen, mit Aboubakar Adam Ibrahim gesprochen und darum geht es.
Mit dem Gruß Subhanallah, Ehre sei Gott, betritt Hajia Binter Zubayro, genannt Binter, wie jeden Morgen ihren schattigen Hof. Die strenggläubige Mitfünfzigerin kommt gerade von einem religiösen Lesekreis zurück. Sie lebt am Rande von Nigerias 18-Millionen-Hauptstadt Abuja. Binter wundert sich, dass die Haustür angelehnt ist. Sie schreibt das ihrer nachlässigen, fernsehsüchtigen Nichte zu, die bei ihr wohnt. Einen Moment später packt ein kräftiger Mann Binter von hinten und hält ihr ein Messer an den Hals. Die Spitze ritzt ihr die Haut auf, ein Tropfen Blut fließt. Zu ihrer eigenen Überraschung fängt die Überfallene an, die unfreiwillige, heftige Umarmung zu genießen. Denn so hat sie seit dem gewaltsamen Tod ihres Mannes keiner mehr angefasst. Was als Einbruch beginnt, entwickelt sich zu einer unerhörten Liebe. Binters Leben öffne sich wie eine Knospe, formuliert es Aboubakar Adam Ibrahim. Damit stellt er in seinem Debütroman die klassische Novellensituation auf den Kopf, in der sich die aus der Not Gerettete in ihren Retter verliebt. Hier verhält es sich umgekehrt. Reza, der 26-jährige Schulabbrecher, Drogendealer und Gelegenheitsdieb, und die 55-jährige verwitwete Lehrerin Binter verlieben sich ineinander und genießen ihren heimlichen Sex. Was hat den Journalisten Aboubakar Adam Ibrahim zu seinem Roman »Wo wir stolpern und wo wir fallen« inspiriert?
Ich war schon immer neugierig, was verschiedene Arten von Beziehungen angeht. Mich hat interessiert, warum eine ideale Beziehung angeblich aus einem älteren Mann und einer jüngeren Frau besteht. Also habe ich mir überlegt, wie es andersrum wäre, wenn die Frau älter und der Mann jünger ist und das Ganze in einer konservativen Gesellschaft passiert. Denn selbst wenn es sich bei einer solchen Liebesbeziehung um eine Privatsache unter mündigen Erwachsenen handelt, beansprucht die Gemeinschaft ein Mitspracherecht. Darin bestand die Inspiration für die Geschichte.
The community has to have a say. So that was the inspiration for the story.
Season of Crimson Flowers, Saison der purpurroten Blumen, heißt der Roman im Original. To blush crimson bedeutet im Englischen knallrot werden. Und so spielt der Aspekt der Scham eine wichtige Rolle. Denn das ungleiche Paar hat sich ausgerechnet im Norden Nigerias gefunden, wo der Islam vorherrscht. Als tiefgläubige Muslima hat Binter an der Hadsch von Mekka teilgenommen.
Im Norden Nigerias hören die Leute sehr viel Radio. Die Identität dieser Region wird durch die Medien bestimmt, zum Beispiel durch das Fernsehen und die erstaunlich konservative Literatur, die Binters Nichte Faiza liest. Das sind in der Hausa-Sprache verfasste Romanzen, in denen Liebespaare nicht Händchen halten und sich nicht küssen dürfen, was im Grunde ironisch ist. Wenn sie es tun, dann nur im Kontext einer Heirat. Es gibt also eine bestimmte Identität, die von den Medien verstärkt wird.
Aboubakar Adam Ibrahim selbst stammt aus der Stadt Jos, die er wegen der dortigen religiösen Unruhen verließ.
Die Araber kamen im 14. Jahrhundert nach Nigeria, nicht um Eroberungen zu machen, sondern als Händler. Der Norden Nigerias hat den Islam im 14., 15. Jahrhundert geradezu umarmt. Das geht jetzt seit 500 Jahren so. Deshalb ist der arabische Einfluss sehr mächtig. Das Wiedererwachen der Religiosität Ende der 70er bis Mitte der 80er Jahre wurde gefördert. Diese Entwicklung ist jetzt an einem Punkt angelangt, an dem man nicht mehr sagen kann, wo die Religion endet und die Kultur anfängt, weil beide so eng miteinander verwoben sind.
Ibrahim hat den Roman seiner Heimatstadt Jos gewidmet, die vom Blut der Unschuldigen ewig gezeichnet sei, wie er schreibt. Auch die Familie seiner Protagonistin lässt er von dort kommen. Binter musste einen Mann heiraten, den sie kaum kannte. Er kam bei den Unruhen in Jos ums Leben, ebenso ihr Schwager, dessen Tochter sie nun aufzieht. Am stärksten jedoch hat Binter der Verlust ihres ältesten Sohnes getroffen, der von der Polizei getötet wurde. Sieht sie in ihrem jungen Liebhaber mit dem kurzen Stachelhaar, das einem Feld mit winzigen Ameisenhügeln gleicht, wie es heißt, einen verlorenen Sohn? Und sucht der halbweise Reza einen Mutterersatz in ihr? Diese Fragen tauchen immer wieder auf im Strudel der atmosphärisch dicht und sinnlich erzählten Ereignisse. Für diese Lebendigkeit sorgen zahlreiche Einsprengsel aus der westafrikanischen Verkehrssprache Hausa, die im Glossar erklärt werden. Den besonderen Charme dieses zutiefst humanen Romans machen aber die überlieferten Spruchweisheiten aus, die die Kapitel einleiten. Eine davon lautet:
Wer einen alten Mann verspeist, darf sich nicht wundern, wenn er anschließend graue Haare spuckt.
Eine andere:
Sieh nicht dorthin, wo du gefallen, sondern dorthin, wo du gestolpert bist.
Dieser Ratschlag gab der gelungenen, der farbigen und wendigen deutschen Übersetzung von Susanne Urban den Titel. Abu Bakr Adam Ibrahim sind die Sinnsprüche seiner Heimat wie: Eine Schlange wird stets etwas Langes zeugen, besonders wichtig, wie er erklärt.
Viele davon sind Hausa-Sprichworte, die ich ins Englische übersetzt habe. Sie stammen aus verschiedenen Gegenden Nigerias, manche aus anderen afrikanischen Ländern. Es war mir sehr wichtig, sie in den Roman zu integrieren, da es sich um Weisheiten handelt, Philosophie im Kleinformat. Aber mittlerweile ist viel von diesem Schatz verloren gegangen. Deshalb war es mir wichtig, sie als eine Art Resümee im Buch zu haben, auch damit man sich der Schönheit dieser Sinnsprüche bewusst
wird.
Wo wir stolpern und wo wir fallen, hat in Nigeria ein enormes Echo ausgelöst. Das ebenso spielerisch-poetische wie mutige Buch wurde 2016 mit dem wichtigsten Literaturpreis des Landes ausgezeichnet, als erster Debütroman überhaupt.
Ich hatte viele Reaktionen von Frauen, die sagten: Das ist unsere Geschichte, das ist, was wir erleben. Wir hatten aber nie Gelegenheit, darüber zu sprechen. Solche Gespräche finden im geschlossenen Kreis statt, nur unter Frauen. Die Männer wiederum haben ihre eigenen Unterhaltungen, sodass es zwischen den Geschlechtern und verschiedenen Altersgruppen keinen Austausch gibt. Viele Frauen sagten mir: Das Thema ist uns vertraut, wir wussten aber nicht, mit wem wir darüber reden sollten. Und auch viele Männer haben erkannt, dass sie vielleicht doch mit ihren Frauen besprechen sollten, was diese sich als Individuen wirklich wünschen.
Abu Bakr Adam Ibrahims mit melancholischer Leichtigkeit erzählter Roman steht im Zeichen des Schmetterlings als Symbol der Schönheit und der Vergänglichkeit. Auf Binters Nähmaschine wartet ein unfertiges Kleid mit Schmetterlingsmuster und auch nach dem tragischen Ende ihrer unerwarteten Liebe wird sie bei den Schmetterlingen Trost suchen. Es ist ungewöhnlich für einen Liebesroman, zugleich religiösen Eifer, Korruption und Machtmissbrauch zu thematisieren. Hier zeigt sich der journalistische Hintergrund des Autors. Mit »Wo wir stolpern und wo wir fallen« ist Abu Bakr Adam Ibrahim ein bewegendes Sittengemälde Nigerias gelungen.
Die Meinung von Katrin Hillgruber. Sie besprach »Wo wir stolpern und wo wir fallen« von Abu Bakr Adam Ibrahim. Susanne Urban hat den Roman aus dem Englischen übersetzt. Er ist im Residenzverlag erschienen. Knapp 1000 Seiten umfasst Jens Biskys neues Buch »Berlin – Biografie einer großen Stadt«. Knapp 1000 Seiten, für das umfassende Thema immer noch zu wenig. Jens Biski erklärt, wie er es angepackt hat.
Das Material ist so großartig und dann musste ich mich auf ein Thema konzentrieren. Und das war der Aufstieg Berlins zu einer Großstadt und zur Hauptstadt. Deswegen spielt etwa das mittelalterliche Berlin nur am Rande eine Rolle. Das sind die Jahre zwischen 1640 und heute. Im Grunde endet das Buch so 2018, 2019, obwohl ich natürlich über die Gegenwart anders schreibe als über das Jahr 1640. Ein Schwerpunkt des Buches ist das 20. Jahrhundert, weil das Jahrhundert ist, in dem in Berlin besonders viel Interessantes, Schreckliches und sehr Besonderes geschehen ist. Was in Berlin besonders ist, ist eine gewisse Distanz gegenüber der lokalen und der regionalen Tradition. Die Berliner verstehen sich bis heute nicht als Brandenburger, das fängt schon sehr früh an. Und wenn sie sich an irgendetwas orientieren, dann weniger an der Geschichte, an der eigenen, sondern an Rom, Paris, London, New York, Chicago.
Jens Biski über sein Buch »Berlin – Biografie einer großen Stadt«. Heute können Sie in der Lesezeit ein Gespräch mit Jens Biski hören. Danach liest er aus seinem Stadtporträt ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten hat Forschung aktuell heute praktische Lebenshilfe im Programm. Es geht unter anderem um die Physik des Reisanbratens. Und das war's vom Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.